manche Investoren sagen jetzt, okay, bei mir hört es erst bei Streubombenherstellern auf. Andere sagen schon, ich kann mit Tabakfirmen nichts anfangen.
Ich kann ja auch auf die Hauptversammlung gehen und habe als Aktionär ein Mitbestimmungsrecht in der Firma.
Die Konsumentenentscheidungen, das kann man deswegen sagen, sind wichtiger als das, was ich mit meinem Geld an der Börse mache.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Wir sprechen heute mal über schmutzige Aktien, denn schmutzige Aktien erleben immer wieder doch auch mal ihre Hype-Phasen, beispielsweise zuletzt, als die Ukraine von Russland angegriffen wurde und Rüstungsaktien plötzlich wieder unheimlich beliebt wurden. Es gibt sogar viele Leute, die sagen, das S in ESG steht gar nicht mehr für Social, sondern für Security. Und es sei deswegen gar nicht mehr so verpönt, in solche Aktien zu investieren. Darüber hinaus haben sie in der Vergangenheit hohe Renditen beschert. Und da gibt es bestimmt viele Leute, die gerne darüber hinwegsehen, was diese Unternehmen eigentlich genau machen. Auf der anderen Seite gibt es den Trend, in möglichst nachhaltige ETFs zu investieren, wovon sich Leute unter anderem einen positiven Beitrag für die Gesellschaft erhoffen. Deswegen diskutiere ich heute mit Mona darüber, ob man eigentlich über seine Investitionsentscheidung überhaupt die Welt verändern kann und ob es andere Dinge gibt, mit denen man die Welt eventuell viel besser verändern kann. Wir diskutieren darüber, ob man eine Investitionsentscheidung überhaupt an moralischen Kriterien festmachen sollte oder nicht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Mona.
Hi Markus.
John Bogle empfiehlt ja, in den ganzen Markt zu investieren, statt nach Einzelchancen zu suchen. Das Problem ist allerdings, der gesamte Markt enthält auch Unternehmen, die ethisch bedenklich sein können, zum Beispiel Mineralölaktien, Tabakaktien und Rüstungsaktien. Klassische ETFs wählen ihre Unternehmen einfach basierend auf der Marktkapitalisierung, also dem Börsenwert, aus. Es ist aber auch ein Trend, in ETFs zu investieren, die Unternehmen mit einer sogenannten negativen gesellschaftlichen Wirkung, wie eben diese Rüstungsfirmen, fossile Brennstoffproduzenten etc., rausfiltern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer häufiger, spätestens seit dem Angriff auf die Ukraine, Investoren, die gerade bewusst in dreckige Unternehmen investieren, weil sie sich davon höhere Renditechancen versprechen. Und über diese Unternehmen wollen wir heute sprechen. Mona, was sagt die Finanzcommunity zu solchen Unternehmen?
Ja, die Community ist sich, das kann man erstmal sagen, ziemlich uneinig, was das Thema ethisch oder moralisch korrekt investieren betrifft. Also es gibt da eigentlich alles und in den verschiedensten Diskussionen hört man das auch raus. Es ist zum Beispiel so, wenn dort ein Investor oder eine Investorin Zweifel anklingen lässt, ob sie denn jetzt oder er jetzt in ein bestimmtes Unternehmen investieren sollte oder nicht, dass dann ganz viele Nutzer schreiben, man solle doch die Moral von dem Investieren trennen und beides hätte eigentlich nicht so viel miteinander zu tun. Wieder andere meinen aber, beispielsweise jetzt bei den Rüstungsaktien, weil du sie eben angesprochen hast, dass das Ganze schon dem Verkauf der eigenen Seele ähnelt. Also sie gehen da ein bisschen härter mit sich ins Gericht. Und gleiche Bedenken gibt es oft auch bei ETFs, wie beispielsweise einem ETF auf den MSCI World Index, in dem ja auch in der klassischen Version sehr viele, wenn man so will, ethisch bedenkliche Unternehmen drinstecken. Dort wird auch mal wieder drüber diskutiert, sollte man den jetzt kaufen oder sich nicht lieber für eine ESG-Variante entscheiden, wo diese schmutzigen Unternehmen rausgefiltert werden. Die Mehrheit der Diskutanten in solchen Runden, wenn es ums ethische Investieren geht oder darum, ob man jetzt diese schmutzigen Unternehmen kaufen darf oder nicht, stellt jedoch die Rendite meist über diese ethischen Bedenken und sagt, solange die Rendite stimmt, läuft's, also macht ihr darüber keine großen Gedanken. Das heißt, wir haben es hier mit einer ziemlich komplexen Diskussion zu tun, die viele Fragen aufwirft. Und deswegen wäre es mal ganz gut, einen sachlichen Blick auf das Ganze zu werfen und zu schauen, welche direkten Auswirkungen hat es denn, wenn ich in Unternehmen investiere, die ich aus welchen Gründen auch immer für schmutzig halte oder verwerflich.
Ja, dann komme ich doch direkt zu der Frage, Mona, was heißt eigentlich verwerflich?
Genau, das ist die Schwierigkeit. Also was man jetzt für gut hält und was für böse, wenn es um Aktiengesellschaften geht. Es gibt da ja allgemein keine einheitliche Definition, was jetzt eine schmutzige Aktie ist. Das Ganze hängt jeweils von den persönlichen Wertvorstellungen ab. Also manche Investoren sagen jetzt, okay, bei mir hört es erst bei Streubombenherstellern auf. Andere sagen schon, ich kann mit Tabakfirmen nichts anfangen und Alkoholproduzenten möchte ich auch nicht im Depot haben. Ich will aber auch keinen Süßwarenhersteller haben oder Fastfoodketten. Also die Grenzen sind da ja jeweils anders gesetzt, je nachdem, wie man die Dinge so sieht. Das andere Extrem wäre, dass man schon sagt, ich kaufe überhaupt gar keine Aktien, weil ich sehe es generell kritisch. Also es gibt es tatsächlich dieses Prinzip kritisch, dass ich zu Reichtum komme oder kommen könnte durch Nichtstun. Aber zurück zu der Frage, welchen direkten Einfluss hat es denn jetzt, wenn ich so ein Unternehmen im Depot habe, beziehungsweise die Aktie dieses Unternehmens? Welchen Effekt hat das und hilft das dem Unternehmen tatsächlich?
Ja, das ist eine gute Frage, denn an sich hat der Kauf einer Aktie erstmal gar keinen Einfluss. Beim Kauf einer Aktie erwirbt man ja einen Anteil am Unternehmen. Diesen Anteil am Unternehmen kauft man aber nicht vom Unternehmen selbst, sondern man kauft ihn an der Börse von einem anderen Besitzer. Und das Geld, das man dafür ausgibt, indem man in die Aktie investiert, das gibt man dann also nicht an das Unternehmen, sondern man gibt diese Summe an die Person, die die Aktie vorher besessen hat. In erster Linie verändert also der Aktienkauf über die Börse nicht die Bilanz des Unternehmens. Anders sieht es beim Börsengang aus. Wenn sich jetzt ein Unternehmen, das bisher nicht an der Börse gelistet ist, entscheidet, zum ersten Mal seine Anteile auf den Markt zu werfen, dann kaufen natürlich in der Regel Banken dem Unternehmen diese Anteile ab, verkaufen sie weiter über die Börse und dadurch fließt dem Unternehmen Geld zu. Aber dieses Geld fließt, wie gesagt, nur einmal ganz am Anfang dem Unternehmen zu, sodass der Kauf oder Nichtkauf einer Aktie erstmal keinen Einfluss hat.
Ja, du hast recht. Direkt hat es tatsächlich keinen Einfluss, also nicht auf die Bilanz des Unternehmens, aber indirekt eben schon. Die Nachfrage nach einer Aktie beeinflusst den Kurs, wie wir wissen. Das heißt, je mehr Nachfrage es nach einer Aktie gibt, desto höher steigt in der Regel der Kurs, wenn gleichzeitig Leute verkaufen wollen. Und dieser hohe Aktienkurs ist für ein Unternehmen nicht irrelevant, sondern strategisch in manchen Situationen relativ wichtig. Er ist nicht alles entscheidend, aber nicht unwichtig. Beispielsweise bei bevorstehenden Fusionen oder wenn die Gefahr besteht, dass ein anderes Unternehmen, also die Konkurrenz beispielsweise, das eigene Unternehmen übernehmen möchte, dann kann so ein hoher Kurs erstmal abschreckend wirken und auch davor schützen, dass es überhaupt solche Avancen gibt von der Konkurrenz, weil es dann eben entsprechend teurer wird. Außerdem ist es so, dass ein hoher Aktienkurs die Bonität des Unternehmens beeinflusst. Das heißt, wenn ich mir als Unternehmen jetzt einen Kredit holen will bei der Bank, dann kriege ich den in der Regel zu günstigeren Zinsen, wenn mein Aktienkurs entsprechend hoch ist. Nicht verachten sollte man bei dem Ganzen auch die Signalwirkung. Also das ist ein bisschen eine Sache der Prestige, dass ein Unternehmen mit einem hohen Aktienkurs eben in den Medien stärker wahrgenommen wird, besonders wenn es da gerade so einen Boom gab oder einen Run auf die Aktie, dann ist dieses Unternehmen sehr präsent. Und das kann sich wiederum direkt aufs Geschäft auswirken. Es gibt dafür keine Regel, das ist nicht Gesetz und es lässt sich ja auch schwer überprüfen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise sehe, die Nutella-Aktie ist um 300% gestiegen, dann kommt dieses Unternehmen in der Tagesschau und wer weiß, wir sind keine Marketing-Experten, aber vielleicht wird dann mehr Nutella gekauft in dieser Woche. Das ist so der Gedanke dahinter, dass es sich indirekt eben tatsächlich für die Marke auch auszahlen kann, wie hoch der Aktienkurs steht.
Und hinzu kommt, dass ein hoher Aktienkurs für ein Unternehmen auch einen direkten Einfluss haben kann. Beispielsweise, wenn ein Unternehmen vorhat, sich frisches Kapital zu beschaffen. Ich hatte ja eben erwähnt, wenn eine Aktie erstmalig an die Börse kommt, dann fließt dem Unternehmen Geld zu. Das Unternehmen kann sich aber auch zu späteren Zeitpunkten noch dafür entscheiden, eine Kapitalerhöhung zu machen, das heißt weitere Aktien auf den Markt zu spülen und dafür wieder Geld einzusammeln. Und das ist für ein Unternehmen natürlich deutlich attraktiver, wenn der Kurs besonders hoch ist, dann fließt viel Geld zu und die Anteile der bisherigen Eigentümer im Unternehmen werden dadurch weniger verwässert. Ihr kennt vielleicht noch den Hype um die GameStop-Aktie, die in der Vergangenheit mal eine ziemlich starke Kurssteigerung hatte. Das Unternehmen hat das direkt genutzt und neue Aktien ausgegeben und damit 1,6 Milliarden Dollar eingesammelt. Und das eingenommene Geld diente dann der Sanierung des Geschäftsmodells und der Umstrukturierung des Vorstands.
Nichtsdestotrotz ist es so, dass sich am stärksten auf ein Unternehmen auswirkt, welche Gewinne es in der Realwirtschaft macht. Das heißt, wie gut die eigenen Produkte laufen oder die eigenen Dienstleistungen und welcher Umsatz hier erzielt wird. Die Konsumentenentscheidungen, das kann man deswegen sagen, sind wichtiger als das, was ich mit meinem Geld an der Börse mache. Wenn ich mir jetzt beispielsweise einen VW kaufe im realen Leben, dann wird das einen größeren Einfluss haben, als wenn ich das gleiche Geld in Aktien des Autobauers stecke. Ich würde deswegen immer sagen, umweltbewusst zu handeln im Alltag und beispielsweise zu sagen, ich drehe die Heizung später auf oder ich dusche kalt, um es mit Habecks Worten zu sagen, oder ich fahre Fahrrad, statt das Auto zu nehmen und verzichte vielleicht komplett auf ein Auto, ist immer wirkungsvoller, als jetzt einen starken Fokus auf diese Investitionen an der Börse zu legen. Und schwierig wird es dann meiner Meinung nach, wenn man das Ganze nutzt, um sich quasi frei zu kaufen für den Alltag.
Hinzu kommt auch noch die grundsätzliche Frage Aktie oder Konsumentscheidung. Was kann man denn als Privatperson überhaupt ausrichten? Der Einfluss von Einzelpersonen auf große Themen wie Klimaschutz etc. ist sicherlich sehr begrenzt. Allerdings ist das trotzdem keine Rechtfertigung für unethische Investments. Die Argumentation, dass individuelles Handeln am Ende keinen Unterschied macht, wird ja häufig kritisiert und ist so ein bisschen vergleichbar wie mit Müll wegwerfen oder nicht wählen oder was auch immer. Und wie du schon sagtest, warnen viele Ökonomen davor, Börseninvestments als Ausgleich für mangelndes Engagement in anderen Bereichen des Lebens zu sehen. Das ist dann so ein bisschen wie wenn man grün wählt und gleichzeitig SUV fährt. Zuletzt stellt sich noch eine weitere Frage. Ich habe ja nicht nur einen monetären Einfluss auf ein Unternehmen, in dem ich beispielsweise die Aktien kaufe oder nicht kaufe, sondern ich kann ja auch auf die Hauptversammlung gehen und habe als Aktionär ein Mitbestimmungsrecht in der Firma. Kann ich dadurch eine schmutzige Firma säubern? Was meinst du?
Theoretisch ja. Also mit einer Aktie kaufst du und kaufe ich ja auch immer ein Stimmrecht. Das heißt, ich kann in der Diskussion abstimmen. Wenn ich jetzt bei der Hauptversammlung bin und es wird darüber abgestimmt, soll das Unternehmen jetzt mehr in Wasserstoff investieren oder die Kohle abstellen oder was auch immer, dann könnte ich mit meiner Stimme sagen ja oder nein. Aber wenn man ehrlich ist, muss man ja sagen, als einzelner Kleinanleger habe ich da wenig auszurichten mit meinen vielleicht 2, 3 Aktien, je nachdem, wie viel die Aktie kostet. Und damit auch wenig Einfluss auf die Entscheidung, die dann am Ende gefällt wird.
Das ist richtig. Meistens hat man als Kleinanleger einen verschwindend kleinen Anteil, selbst wenn man eine große Summe in ein Unternehmen investiert. Allerdings hat man auch ein Rederecht auf der Hauptversammlung und dieses Rederecht kann natürlich auch eine hohe Aufmerksamkeit erzeugen. Ich kann mit einer einzigen Stimme Fragen an den Vorstand stellen und Stellung zu einzelnen Tagesordnungspunkten nehmen. Und wenn ich das geschickt anstelle, kann ich natürlich damit relativ viel Wirbel erzeugen. Regelmäßig machen sowas tatsächlich sogenannte Stimmrechtsvertreter. Wenn man Aktien eines Unternehmens besitzt, hat man nämlich die Wahl, entweder selbst zur Hauptversammlung zu gehen oder das Stimmrecht an jemand anderes abzutreten. Sogenannte Stimmrechtsvertreter, das sind große Aktionärsvereinigungen, die sammeln eben diese Stimmrechte ein und gehen dann mit relativ vielen Stimmen im Rucksack auf die Hauptversammlung. Damit können Sie wahrscheinlich immer noch nichts drehen, denn am Ende sind das immer noch sehr wenig Stimmen, aber Sie könnten zumindest bei der einen oder anderen knappen Entscheidung das Zünglein an der Waage sein. Und es gibt auch schon Fälle, wo solche Stimmrechtsvertreter beispielsweise dafür gesorgt haben, dass einer ihrer Vertreter einen Platz im Aufsichtsrat bekommt.
Zum Schluss habe ich noch ein schönes Zitat, was ich im Internet gefunden habe, in einem Diskussionsforum, in einer Diskussion, in der es wieder um die Frage ging, sollte man jetzt schmutzige Firmen im Depot haben oder nicht? Und dieser Satz lautet, ich halte die Kuh, solange ich sie melken kann. Das hat ein User geschrieben. Und das ist natürlich noch eine andere Sichtweise, mit der man an das Thema reingehen kann. Man könnte nämlich auch sagen, wenn ich diese Aktien besitze, diese Aktien der unethischen Unternehmen, dann nutze ich die, so war die Argumentation in dieser Diskussion, als Mittel zur Umverteilung von Reichtum. Das heißt von oben nach unten, von reich zu mir praktisch. Der Nutzer hat dann beschrieben, wie er sich beispielsweise Dividenden von Immobilienfirmen, er sagte Immobilienhain in Anführungszeichen, von diesen Immobilienhain auszahlen lässt und dann mit diesem Geld Organisationen unterstützt, die kostenlose Mietrechtsberatung anbieten. Also praktisch profitiert von den schmutzigen Firmen, und dem Profit, den er damit macht und das Geld aber für gute Zwecke weiterreicht. Man könnte ja auch sagen, ich nehme Geld ein, ich mache, was weiß ich, 10% Rendite im Jahr, die lasse ich mir auszahlen und spende sie dann, könnte man auch sagen. Gibt's auch viel Kritik für, aber das ist nochmal steht nochmal auf einem anderen Blatt, diese Diskussion.
Ja, dieses Investieren, um das zu spenden, das muss man sich natürlich auch erstmal leisten können, denn die meisten investieren einfach nur für die eigene Altersvorsorge, damit einem die Rendite überhaupt bei der Vermögensbildung hilft. Wenn man die eben nicht braucht, dann könnte man das natürlich so nutzen.
Und das ist ja auch ein guter Zweck, Altersvorsorge.
Genau, absolut. Und damit kommen wir zum Fazit. Ob es etwas bringt, in schmutzige Firmen zu investieren oder nicht zu investieren oder nachhaltig zu investieren, ist am Ende Ansichtssache. Es hat auf jeden Fall einen Einfluss auf Unternehmensentscheidungen, wenn massenhaft Investoren diese Aktien meiden oder eben nicht meiden, wie wir beispielsweise in positiver Weise oder negativ, wie man es nimmt, an der GameStop-Aktie gesehen hat. Am Ende sind Konsumentscheidungen aber sehr viel wichtiger als Investmententscheidungen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesen Ansätzen haltet, ob ihr bewusst so investiert, dass ihr damit auch einen Einfluss habt oder ob euch das egal ist. Das würde mich sehr interessieren. Und damit bedanke ich mich für das Gespräch.
Danke dir auch, Markus.
Bis dann.
Tschüss.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.